Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Jetzt habe ich euch echt lange warten lassen seit der letzten Folge, ich weiß. Und ich habe das irgendwie immer geschoben, weil ich auch nicht so richtig ein Thema wusste und dann fehlte hier und da mal die Zeit. Aber jetzt habe ich gerade noch ein bisschen Luft, bevor es hier wieder lauter wird, wenn mein Kind aus der Schule kommt. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich euch mal was fertig. Ich habe mir jetzt ganz schnell so eine kleine Stichpunktliste in Word erstellt und ich versuche euch so ein bisschen mitzunehmen. Ein Hauptthema zu diesem Podcast könnten wir vielleicht sagen, gewerbliche Kundenaufträge. Ich erzähle euch so ein bisschen, wie das in letzter Zeit abgelaufen ist. Ihr wisst logischerweise, wenn ich über Kunden spreche, kann ich jetzt ja auch nicht so mega aus dem Nähkästchen plaudern. Das Ganze ist ja auch irgendwo immer ein Vertrauensverhältnis auf Privatbasis, aber ich versuche euch das so zu erzählen, wo ich weiß, dass das unverfänglich ist, dass das einfach rein meine Arbeit betrifft. Und dann versuche ich halt natürlich euch einfach so einen ganz ehrlichen Einblick zu geben. Und ansonsten erzähle ich euch, wie es hier so läuft. Es ist tatsächlich genauso wie letztes Jahr, nur verlagert sich mein Geschäft wieder komplett. Also wer das dem Podcast so ein bisschen folgt, der weiß, dass ich letzten Jahres echte Probleme hatte, weil ich gedacht habe, es kommen keine Aufträge. Also ich hatte eine sehr, sehr lange Dürreperiode und das ging so bis nach unserem Urlaub in Kroatien. Das war im Mai. Mai, Anfang Juni, ich bin mir nicht ganz sicher. Und als ich wiederkam, haben mich letztes Jahr meine Aktionsshootings so ein bisschen gerettet und ich hatte eine wahnsinnige Nachfrage nach diesen Aktionsshootings. Und das zeigt jetzt auch wiederum, wie lustig dieser Markt ist. Ich weiß nicht, ob das im selbstständigen Bereich, wahrscheinlich eher so in meinem Fotografiebereich ist. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, woran das liegt, dass ich zum Beispiel ein Jahr ganz viele Hunde mache, ein Jahr ganz viele Pferde mache, dann habe ich ein Jahr, da läuft das Pferdestudio total gut, im nächsten Jahr habe ich überhaupt gar keine Anfragen dafür und dann habe ich das immer so darauf geschoben, was ich am Anfang des Jahres poste, also was die Leute sehen, das ist das, was die Leute haben wollen. Da bin ich mir aber inzwischen nicht mehr ganz so sicher. Letztes Jahr, wie gesagt, sind die Aktionen sehr gut gelaufen, jetzt laufen die dieses Jahr so semi, also sehr schleppend. Ich habe ein paar Anfragen, da ist nicht so richtig was raus geworden. Manchmal fehlten dann einfach die Leute und ich habe das Gefühl, dieses Jahr werden, obwohl ja wir alle ein bisschen weniger Geld im Portemonnaie haben und ich gedacht habe, dass gerade dann diese Aktionsshootings interessant werden, habe ich das Gefühl, es werden wieder mehr Einzelshootings gebucht, was in den letzten 3-4 Jahren wirklich extrem nachgelassen hat, dass die Leute sagen, ich zahle jetzt mal 200, 300, 400 Euro für ein Shooting. Also sehr lustig, jetzt werden die Sachen wieder gebucht. Und wir sind auch Videos dieses Jahr gebucht worden, die letztes Jahr auch sehr schleppend waren. Also es ist einfach total crazy. Dieses Jahr habe ich dafür mehr kommerzielle Aufträge, also B2B. Das heißt, meine sind aber auch nur zum Teil neue Sachen. Also ich wünschte, ich könnte euch jetzt erzählen, wow, ich habe 10 neue Kunden im B2B-Bereich. Habe ich leider nicht. Aber es sind halt Bestandskunden, was für mich natürlich schön ist, weil das zeigt, auf der einen Seite, die sind mit meiner Arbeit zufrieden. Die Befürchtung, dass es denen finanziell halt auch vielleicht so schlecht geht, ihr wisst, ich habe meinen größten Kunden deswegen verloren oder weitestgehend verloren, dass ich das gedacht habe, dass ich die vielleicht auch verliere, weil natürlich die ja auch im Prinzip an den Endkunden verkaufen und es sind halt auch Luxusartikel irgendwie für den Hund. Das heißt, ne, wenn ich jetzt kein Geld mehr habe als Endkunde, dann überlege ich mir ja dreimal, ob mein Hund ein neues Halsband-Leinen-Kombi-Set für 150 Euro braucht oder nicht. Oder ein neues Hundebett. Das sind dann einfach die Sachen, an denen ich spare, wenn die Tierarztkosten zu hoch werden oder. Und natürlich am Fotografen. Jetzt sieht es aber so aus, als wenn das noch alles in der Waage wäre. Und tatsächlich muss ich sagen, neben meinen Privatshootings, die ich natürlich wirklich sehr mag, ich tolle Menschen kennenlerne, tolle Hunde kennenlerne, ist das diese kommerziellen Shootings mit den Kunden, mit denen ich arbeite, die mir vertrauen, die mir sehr offen freie Hand lassen, unfassbar genial mit denen zu arbeiten. Und man kennt sich so viele Jahre und man arbeitet so Hand in Hand. Gerade die Rike von Laboni, wir haben jetzt geguckt, ich glaube, wir hatten, ich weiß es nicht, ich habe es schon wieder vergessen, aber es ist ewig her, dass sie mich kontaktiert hat. Und seitdem sind wir zusammengewachsen und natürlich hat man auch mal ein paar Jahre nicht zusammen gemacht, aber dann kam man wieder zusammen und wir haben unsere Arbeit jetzt in den letzten 2, 3 Jahren sehr intensiviert wieder. Und das ist unfassbar cool. Das gibt mir die Möglichkeit, mal wieder aus der Bubble rauszukommen, aus dem, was ich so üblicherweise jeden Tag mache. Und ich kann auch kreativ tätig sein. Also ich kann mich da völlig entfalten und neue Sachen ausprobieren. Zum Beispiel, ich erzähle euch gleich so ein bisschen über diese Aufträge, deswegen will ich das jetzt nicht so weit vorweggreifen. Aber das macht mir natürlich unendlich viel Spaß. Wenn ich jetzt sagen würde, das wäre unanstrengend, würde ich total lügen. Ich weiß aber nicht, wenn ihr aus dem Fotografiebereich kommt, dann kennt ihr das bestimmt. Es gibt unterschiedlich anstrengende Aufträge. Als Beispiel, ihr habt 2 Familienshootings. Das eine Familien, gehen beide gleich lang. Und das eine Familienshooting, da sind 2 Kinder dabei, sind nur am Lachen. So, ihr habt quasi in 5 Minuten die schönsten Fotos drin. Alle, also auch Papa, Mama, alle haben voll Bock auf die Bilder und man ist im 7. Himmel. Man ist total happy, weil das ist ja auch das, was uns motiviert. Ich gehe ja nicht in ein Shooting und sage, oh, das will ich jetzt irgendwie hinter mich bringen, Hauptsache ich habe 2, 3 Bilder im Kasten, sondern ich bin ja bei jedem Shooting motiviert, das Beste aus mir, der Kamera und meinen Models rauszuholen. Aber es liegt nicht immer in unserer Hand. So, und diese Shootings, die dann so laufen, prima, die gehen einem total leicht von der Hand. Man hat das Gefühl, da kann ich 10 Stück von machen, man hat gar nicht viel gearbeitet. Das erfüllt einen, das macht einen glücklich, man hat so nur positive Gefühle. Und dann kommt ein Familienshooting und da reicht auch ein Kind, zum Beispiel jetzt gerade in dem Alter, ich möchte laufen und nicht sitzen, ich möchte nicht auf den Arm. So, das, also gerade wenn die Kinder, sag ich mal so, zwischen 1 und 3 sind, das Verständnis ist noch nicht so gegeben. Also als Beispiel, meine Kinder sind jetzt 3, 5 und 6, sie werden jetzt 6 und 7, die Großen. Und denen kann ich schon ganz klar sagen, pass mal auf, die Mama wünscht sich ein Bild. Wir gehen jetzt zum Fotografen, wir machen da auch keinen Stunden-Shooting, aber bitte komm, nehmt mich mal in den Arm und lächelt mal. Und natürlich bockt da mal einer rum. Ne? Das erleben wir bei jedem Familienausflug, dass einer die Augen rollt und ich habe aber keinen Bock. Aber trotzdem könnt ihr auf diese Kinder so ein bisschen einwirken und die verstehen das auch. Natürlich jetzt keine 2-Stunden-Marathon, aber in einem gewissen Rahmen akzeptieren meine Kinder das dann auch. So, einem 3-Jährigen oder einem 2-Jährigen kann man das noch nicht so näher bringen. Und gerade wenn die, wie gesagt, gerade die Welt für sich entdecken und anfangen zu laufen, dann haben die keinen Bock, auf dem Arm zu sein. Dann haben die auch keinen Bock, still zu sitzen. Und Bilder so in der Bewegung sind natürlich möglich, insbesondere draußen. Also zum Beispiel, ne, Engelchen flieg oder wir kuscheln und kitzeln. Und aber dann habt ihr diese Bilder, wie man jetzt sagt, diese ungestellten Bilder. Und dann hat man das Problem, die Kleidung sitzt nicht richtig, die Haare fliegen im Gesicht, weil ihr könnt ja nicht einwirken. Ihr müsst halt den Moment so nehmen, wie er ist. Und dann passiert das halt, wenn der Papa das Kind hochwirft, dass das T-Shirt aus der Hose rutscht oder der Papa vielleicht gerade ein totales Doppelkinn hat und die Mama hat die Augen zu. Und das sind dann sehr, sehr, sehr hart erarbeitete Schnappschüsse, die mit Perfektion und dem, was wir natürlich auch an uns selber stellen, wir Fotografen, nichts mehr zu tun hat. Und dann kommt man in diesen Modus, okay, also das perfekte Bild lässt sich nicht erzwingen, um Gottes Willen, lässt sich auch nicht erarbeiten. Man probiert natürlich dann so aus seiner Trickkiste alles rauszuholen, was man im Laufe der Zeit so erlernt hat. Aber manchmal funktioniert das alles nicht. Also ich hatte letztes und auch dieses Jahr 1, 2 Kindershootings mit Kindern, die gerade so in diesem Alter waren. Und ich kann euch sagen, das ist anstrengend. Ich liebe Kinder. Und ich frage mich auch, was so anstrengend daran ist. Und ich glaube, das ist eine Kopfsache, weil wir eben den Frust schieben, dass wir die Bilder, die wir für den Kunden gerne machen möchten, wir haben die im Kopf, aber wir kriegen sie nicht umgesetzt. Und dann wird man gefrustet. Also mir geht das so. Dann bin ich richtig gefrustet und denke mir so, mein Gott, können wir nicht mal eben, kannst du denn nicht mal eine Sekunde stillhalten und jetzt bleib doch mal. Und dann hat man das perfekte Licht, die perfekte Kulisse und das Kind macht nicht mit. So, das hat natürlich auch beim Hund manchmal. Ich denke nur, wenn ihr diese beiden Familienshootings jetzt miteinander vergleicht, dann kann ich euch sagen, ein so ein Familienshooting, ich bin danach fix und fertig mit den Nerven, mit allem. Und mir tut das dann auch so leid, weil ich den Eltern dann halt nachher sagen muss, naja, okay. Ne? Und es gibt Eltern, die wissen das, die wissen, okay, unser Sohn hat halt nicht mitgemacht. Wir wissen, dass da nichts bei großartig entstanden ist. Es gibt aber auch Leute, die sagen, wir haben da 300 Euro für bezahlt und wir sind total unglücklich mit den Bildern. Und dann fühlt man sich natürlich als Fotograf irgendwie immer in der Verantwortung, eine Wiederholung anzubieten oder. Und das ist halt wirklich das, was mich extrem dann frustet. Und warum ich auch sage, ich bin aus dem Familiengeschäft ausgestiegen vor ein paar Jahren, weil ich Familienshootings als unfassbar anstrengend empfinde. Und generell Shootings, also je mehr Komponenten ihr ins Bild holt, desto anstrengender wird es. Habe ich ein Pferd, also das Beste ist natürlich eine Person, die zuhört, die Bock hat, sich fotografieren zu lassen. Absoluter Win-Win-Win. Ne? Ich kann ja sagen, was sie machen soll. Ich kann sie platzieren, wie ich will. Großartig. So. Und habe ich jetzt aber 3 Pferde, 2 Kinder, 2 Erwachsene, 2 Hunde. Oh, wow. Dann ein Bild zu bekommen, wo alle schön gucken, alle lächeln, alle die Augen aufhaben. Und ohne KI zu arbeiten mit irgendwelchen Austauschen, das ist dann unfassbar schwer. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich halt sage, je weniger ich auf dem Bild habe, desto lieber mache ich das. Ist natürlich reines Luxusding und Luxusdenken. Ne? Ich kann das nicht erwarten, dass ich jetzt ab morgen nur noch Einzelpersonen fotografiere. Aber ich glaube schon, dass das vielen von uns so geht, dass wir darin auch die Anstrengung empfinden. Also nicht nur daran, was wir fotografieren, sondern auch, wie das Ganze abläuft. Das danach richtet sich, wie anstrengend das ist. Ich weiß, in meiner Hochzeitssaison habe ich Hochzeiten begleitet, die haben 12 Stunden gedauert, die waren ein Klacks, wo ich das Gefühl hatte, boah, das machst du jetzt gleich nochmal. Und ich habe Hochzeiten begleitet, die gingen 4 Stunden und ich war danach fix und fertig. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, ich lasse das sein. Ich höre das auf, ich mache keine Hochzeiten mehr. Und das ist tatsächlich so ein lustiges Phänomen und das war halt mit der Grund, warum ich gesagt habe, okay, die Tiershootings gehen fast immer gut von der Hand, also ich kann da fast immer das rausholen, was ich kann. Ich verkrafte aber auch den Kummer darüber, wenn ich sage, okay, ich habe hier einen zuckersüßen 8 Wochen alten Welpen, der einfach gar keinen Bock hat. Und man löst das dann einfach auf seinen Weg und für die Personen und nichts in der Tierfotografie, im Tierfotografiebereich stresst mich, außer ich habe ein Pferd zum Beispiel, das überhaupt keinen Bock hat. Also wir reißen die ganze Hütte ab, 3 Stunden und es macht nicht einmal die Ohren nach vorne. Da könnte ich manchmal ein bisschen aus der Haut fahren, weil mir das so leid tut für die Person. Ne? Das ist so eine Sache, wo ich nochmal an meine Grenzen komme, so vom Gefühl her, dass ich denke, so, boah, das kann nicht wahr sein. Also wo ich meine Geduld verliere auch manchmal. Und das Zweite ist, wenn die Personen keinen Bock haben. Also das passiert schon mal zum Beispiel, wenn die einen Gutschein haben und sich denken so, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf das Shooting und das alles sehr negativ betrachten. Also man merkt das oft dann schon im ersten Kontakt, wenn die nur so Fragen stellen, ja, wie das kriegen wir nur dafür und ja, wie soll denn das ablaufen? Ja, und sie kommen nicht zu uns nach Hause in den Garten. Also das sind dann so Sachen, wo ich sage, das nimmt mir viel meiner Freude im Vorfeld, weil ich mir denke, boah, ich habe das Gefühl, ich gebe ganz viel und es kommt gar nicht zurück. Also das ist keine Wertschätzung, es ist keine Freude und dann ist es natürlich für mich auch sehr schwierig, das zu drehen, ne? Und das zum geilen Erlebnis für alle zu machen, was ja irgendwie immer so das ist, was man erreichen möchte. Ja, und was ich eigentlich jetzt sagen wollte, vor gefühlt 10 Minuten, diese kommerziellen Aufträge, die machen halt oft Spaß. Also da ist wenig dabei, wo ich sage, dass mich das irgendwie stresst. Aber es ist körperlich unfassbar anstrengend. Ich habe vorletztes Jahr war das, da hatten wir ein großes Shooting, es muss 2 Jahre her sein, im Sommer für Laboni am Hyatt. Also das Hyatt hatte uns auch die Genehmigung gegeben. Wir waren mit unglaublich vielen Produkten da. Und das war kein unüblich voller Tag. Also es war jetzt nicht so, dass wir da 20 Hunde hatten oder so. Wir hatten das luftig getimt. Ich hatte Helfer vor Ort. Also es war alles super. Und warum auch immer, ich bin nachmittags echt zusammengesackt. Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum das so war. Mir ging es gut, ich hatte getrunken, ich hatte gegessen, aber mir ging irgendwie der Kreislauf weg. Ich habe auch nicht in der Sonne gearbeitet und mir war auch eigentlich nicht zu warm. Das war das erste Mal in meiner ganzen Laufbahn, dass ich das Gefühl hatte, ich habe an dem Tag mich irgendwie übernommen und ich kann auch nicht verstehen, warum. Weil ich, wie gesagt, viel anstrengendere Tage schon gemacht habe, zu viel krasseren Bedingungen. Und ich habe das ähnlich dann nochmal eine Zeit lang später gehabt. Also ich hatte so Anfälle, wo es mir nicht gut ging, wo man so das Gefühl gehabt, also entweder ich kriege jetzt eine Panikattacke oder einen Herzinfarkt. Der ganze Kreislauf ging weg. Ich hatte stechende Kopfschmerzen auf einmal. Ich hatte wie bei einem Sonnenstich das Gefühl, ich muss sofort auf die Toilette. Ich hätte den Mörderdurchfall mit Erbrechen jeden Moment. Also es war ganz, ganz schlimm. Und ich konnte eigentlich, war so schlapp von jetzt auf gleich in einer Sekunde. Und das kann natürlich tausend Ursachen haben. Es kann Wärme, Sonne, zu wenig Essen, Trinken, was ich eigentlich ausschließen möchte. Es kann auch sein, dass es eine Art Erschöpfungszustand war, wo der Körper sich rausnimmt. Ich kenne das, wie gesagt, vom Sonnenstich. Habe mal einen Sonnenstich gehabt, da ging es mir ähnlich. Und nur das Schlimme ist halt, ihr seid mitten an so einem Produktionstag. Da war das jetzt schon nachmittags. Aber das war nicht mehr dran zu denken, dass ich im ganz normalen Rahmen das irgendwie kaschiere und weitermache. Ich musste dann pausieren. Und ich bin mit Mühe und Not nach Hause gekommen, habe mich sofort ins Bett gelegt. Und genau das Gleiche hatte ich ein paar Wochen später in der Reithalle morgens nach dem Aufstehen. Also völlig unerklärlich. Außer, dass ich an beiden Tagen halt einen höheren Druck habe, weil das sind einfach so Tage, wo ihr wisst, ihr habt mehrere Shootings hintereinander. Das muss jetzt gar nicht unbedingt kommerziell sein. Aber wenn ich jetzt so ein Gruppenshooting oder ein Reitstall-Shooting habe mit Studio, dann hat man keine große Anspannung, wie ja zum Beispiel bei einer Hochzeit. Bei einer Hochzeit bin ich sehr angespannt, weil man immer denkt, hoffentlich habe ich nichts vergessen, hoffentlich komme ich pünktlich, hoffentlich ist alles richtig. Also die Anspannung bei einer Hochzeit ist viel, viel höher. Aber man hat halt Angst, man verschläft, man darf nichts vergessen, weil man dann vor so 10 Leuten steht vielleicht, die dann sagen, oh Gott, die Fotografin hat was vergessen, die Fotografin muss den Tag absagen. Man will halt funktionieren an diesem Tag, ne? Weil es nicht nur ein Shooting, was man dann absagen muss. Und bei so Produktionstagen hängt natürlich unglaublich viel dran. Da könnt ihr auch nicht sagen, ja, tut mir leid, schön, dass du jetzt hier die Hundebetten alle hingeschleppt hast und toll, dass ihr hier aus Duisburg und Honolulu angereist seid, aber leider kann ich jetzt nicht, ich fühle mich nicht gut. Und also das war schon krass und an dem Tag hatte ich das halt morgens und ich habe dann aber für mich rausgefunden, wenn ich dann mich eine halbe Stunde hinsetze und 2 Ibuprofen nehme, dann geht es einigermaßen. Also vielleicht ist es auch eine Geschichte aus dem Nacken, keine Ahnung. Ich habe das toi, toi, toi letztes Jahr nicht mehr gehabt und ich hoffe auch, dass das nicht mehr wiederkommt. Das war auf jeden Fall sehr unschön. Und natürlich hat man immer Angst. Ich habe auch schon einen ganzen Produktionstag mit schwerster Erkältung, mit Fieber gemacht, mit Corona gemacht. Muss halt manchmal, ne? Manchmal wisst selber, wie das ist. Der Druck ist dann halt immens. Bei diese Produktionstage normalerweise freue ich mich da riesig drauf. Ich habe da richtig Bock. Und wenn ich mit den Leuten schon viele Jahre zusammenarbeite, dann ist das auch entspannt. Also beim ersten Zusammenarbeiten mit einem neuen Kunden ist man immer aufgeregt. Ich bin vor ein paar Wochen zu einem neuen Kunden gefahren. Die wollten eigentlich mich telefonisch sprechen. Und ich wollte mich da aber unbedingt persönlich vorstellen. Und im Nachhinein habe ich gedacht, wie bekloppt. Also ich bin 45 Jahre alt. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich weiß, was ich tue. Ich stehe vollumfänglich vor, hinter und neben dem, was ich tue. Dann fahre ich dahin und ich war so nervös. Ich war so aufgeregt und die waren so nett und ich hatte das Gefühl, ich habe nicht nur meine Zunge verschluckt, sondern auch noch meinen kompletten Kopf zu Hause gelassen. Und das ist mir natürlich dann entsetzlich peinlich. Also ich sage mal, mit Mitte 20 würde ich sagen, naja gut, die denken jetzt, das ist halt menschlich, ne? Aber ich finde, in meinem Alter ist das jetzt irgendwie eher unprofessionell. Aber man kann ja nicht immer aus seiner Haut. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mit denen dann 2-3 Tage gearbeitet hätte, dann wäre ich auch wieder ich. Aber da geht es halt auch immer um viel und dann ist man schon mal so ein bisschen nervös. Ja, also deswegen meine gewerblichen Kunden, die dieses Jahr kommen und die mir dieses Jahr quasi damit ermöglichen, noch weiter existent zu sein, trotz KI und allen Sorgen, von denen ich euch erzählt habe. Es sind tatsächlich nicht die Aktionsshootings, sondern die kommerziellen Aufträge. Und das ist verrückt, wie sich das manchmal wandelt, wie sich das dreht. Und ich habe vor ein paar Wochen, als ich den Geburtstagspodcast aufgenommen habe, da war es so ein bisschen schwarz um mich herum. Und jetzt, einen Monat später, ist es so wieder wie letztes Jahr. Der Kalender ist pickepacke voll. Ich musste jetzt schon Termine absagen, also konnte keine annehmen. Und als mich jetzt eine Kundin gefragt hat, hast du denn am Wochenende noch was frei, musste ich wirklich sagen, im Moment nicht. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass ich unfassbar gebucht bin, sondern dass ich so viele große Aufträge habe. Also jetzt am Freitag fahre ich ja nach Holland. Da bin ich bis Montagnacht in der Produktion, im Produktion, Produktshooting, meine Güte, vollgetaktet. Ich glaube, das wird der arbeitsreichste Zyklus, den ich jemals gerissen habe. Also ich glaube, so viel habe ich am Stück in mehreren Tagen noch nie gearbeitet. Zumindest wenn wir das durchziehen, was wir geplant haben, wird das so, dass ich nach Hause komme und eine Woche schlafe. Ich werde euch mitnehmen. Also wenn ihr mich auf Instagram abonniert habt, guckt mal rein. Und da werde ich euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Und was haben wir noch? Genau, dann habe ich noch mal ein freies Wochenende. Das habe ich mir auch wirklich verdient. Wir haben ganz viele Kindertermine, also Kindersommerfest, Kinderpicknick, Kindergartenabschlussnachmittag, Kinderschultüten basteln. Und ich kann jetzt schon auf dem einen oder anderen nicht dabei sein, weil das alles Veranstaltungen sind, die dann am Wochenende sind, wo ich arbeiten muss. Und nächstes Wochenende ist halt auch so ein Kindergartenfest, wo ich jetzt gesagt habe, komm, wenn jetzt nicht noch irgendwas Außergewöhnliches kommt, gönne ich mir auch mal ein freies Wochenende, weil ich, wie gesagt, jetzt 4 Tage komplett weg bin und auch vorletztes Wochenende 2 Tage gearbeitet habe. Das klingt immer so erfolgsverwöhnt. Ich gönne mir ein freies Wochenende. Also, wer den Podcast nicht so oft hört, ich arbeite sehr viele Stunden in der Woche und ich arbeite auch jeden Abend, wenn die Kinder schlafen, bis nachts. Wir haben einen Fernsehtag in der Woche in der Regel, sonntags, wenn denn ein guter Tatort kommt. Das heißt, ich habe keinen Abend. Das ist für mich auch okay, weil das ist für mich die ruhigste Zeit hier im Haus. Und ich arbeite, wenn die Kinder weg sind. Das ist in der Regel von 8 bis 2:30. Mein Großer kommt früher aus der Schule, aber der beschäftigt sich hier meist nebenher mit mir. Der ist jetzt keine große Ablenkung. Und ich habe 2 Nachmittage in der Woche, meistens Eltern/Großeltern, also Schwiegereltern hier, die sich ein bisschen mit um die Kinder kümmern. So, dafür arbeite ich aber, also ich sag mal, ich komme so auf meine 6 bis 8 Stunden am Tag, habe aber zusätzlich immer noch spätabends Shootings oder morgens, wenn das passt. Und arbeite in der Regel einen vollen Tag am Wochenende, manchmal aber auch 2. Also es hält sich so die Waage. Im Januar, Februar habt ihr manchmal gar kein Wochenende, wo ihr arbeitet oder mal nur 2 Stunden an einem Samstag, weil einfach keine Anfrage da ist. Und dann ist es halt mal so, dass ihr am Wochenende auch mal in der Hochsaison 3 Wochen hintereinander, Freitag, Samstag, Sonntag, voll arbeitet. Und das ist natürlich für so eine Familie eine Riesenbelastung. Weil ich muss jemanden meist für den Hund organisieren, ich muss meine 3 Kinder wegorganisieren, weil mein Mann kann nichts machen an den Tagen, wenn ich weg bin, weil er einfach komplett auf die Kinder aufpassen muss. Und das ist dann schon logistisch eine Meisterleistung, zumal das Hinlegen, Schlafen, das mache ja immer alles ich und dann kommt das on top zu dem, was mein Mann halt macht. Ne? Der kann das alles und er macht das auch ganz wunderbar. Aber es ist, wie sagte meine Schwiegermutter letztens, eine sehr erhebliche Belastung für die ganze Familie, wenn ich arbeiten bin. So, und so ist es halt nun mal. Ja, also das heißt, ich versuche eigentlich nur 1 Tag am Wochenende zu arbeiten, was mir nicht immer gelingt. Und natürlich bin ich jetzt nicht der Meinung, boah, ich muss Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Es geht mir total schlecht und man gönnt sich dann den Luxus auf ein freies Wochenende. Also im Endeffekt, wenn die Anfragen da sind und man die Kunden gar nicht bedienen kann, dann nimmt man es natürlich in Kauf, dass man auch jedes Wochenende arbeitet. Aber ich will damit nur sagen, wenn ich die Termine irgendwie anders umschieben kann, dann gönne ich mir auch in der Hauptsaison mal ein freies Wochenende. So, was wollte ich euch jetzt erzählen? Genau. Also das heißt, wenn wir jetzt in Holland sind, danach ist mal ein freies Wochenende und dann kommen wirklich kontinuierlich Aufträge, die daraus resultieren, dass ich wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt habe und gesagt habe, boah Leute, meine Bücher sind leer, ich brauche jetzt was zu tun. Und dann gehe ich auch Klinken putzen. Das heißt, ich schicke Leuten per WhatsApp, Kunden von mir, schicke den Flyer, bitte das zu teilen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich mit Arbeit verbunden und manchmal fruchtet das und manchmal leider auch nicht. Dann bin ich am Anfang Juli nochmal ein Wochenende bei Uelzen. Da bin ich also freitags in Osnabrück und samstags in Uelzen. Und da bin ich also auch 2 Tage, Freitag, Samstag mindestens weg. Eventuell komme ich erst sonntags wieder. Dann habe ich eine große Windhunde-Ausstellung Mitte Juli in Köln. Das geht auch über 2 Tage. Da bin ich mit Studio vor Ort. Auch ein ganz spannendes Projekt, habe ich ja so auch noch nicht gemacht. Dann habe ich nochmal einen Reitstall. Und dann habe ich nochmal ein großes die haben so ein Züchtertreffen, wie nennt sich das, Welpentreffen, das begleite ich, da bin ich auch mit dem Studio vor Ort und dann sind wir ja, also das kommt auch der Grund, warum ich sage, ich habe jetzt kaum noch freie Termine, dann sind wir ja eigentlich den ganzen August Wochenenden weg, weil wir in Kroatien sind, also vom 4. August bis, weiß ich nicht, 23. August, also wir sind ja sehr lange weg. Und danach kommt dann Tanjas und mein Workshop, der 2. Teil. Und dann gibt es halt im September wieder massig Termine. Aber dann wird es ja schon wieder früher dunkel. Ihr kennt ja das Thema, dann geht dieser ganze Rattenschwanz wieder los. Also das heißt, die Sommerplanung ist jetzt schon fast gemacht. Und sollten jetzt halt eben noch 5 Anfragen für Aktionsshootings kommen, was ich mir wünschen würde, aber wahrscheinlich nicht passieren wird, dann bin ich da auch schon wieder, ja, schon wieder voll. Was Besseres kann einem nicht passieren, da gebt ihr mir recht, oder? Also von daher, die Frage ist halt nur, wie viel kann man jetzt auf Seite legen, um das nächste Jahr besser zu schaffen? Wann kommen wieder die Sorgen? Wann geht das Ganze wieder los? Man genießt das jetzt einfach, dass es so ist. Man nimmt alles mit, was irgendwie möglich ist. Aber es ist schon ein Hamsterrad in, weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, es läuft in Formel-1-Geschwindigkeit, dieses Hamsterrad. Ja, ihr kennt das, ne? Aber ich sage damit, ich bin immer unfassbar glücklich und dankbar über jeden Auftrag, der kommt, weil ich weiß wirklich, dass das nicht selbstverständlich ist. Und deswegen weiß ich das so zu schätzen, wenn Aufträge kommen und wenn Kunden sagen, ich ersetze dich nicht durch KI, wo wir wieder bei dem Thema sind. Ich hatte tatsächlich ein paar Leute, die mir geschrieben haben, ach, das ist doch gar nicht so schlimm und das wird nie passieren. Doch, das wird es und das passiert schon. Wenn ich jetzt euch sage, dass ich einen sehr großen Kunden, den ich die letzten 3 Jahre sehr viel über mein Bildarchiv betreuen konnte, den verliere ich gerade effektiv an KI. Punkt. Und das sind schon viele 1.000 Euro, die ich dieses Jahr nicht verdient habe wegen KI. So, aber ich möchte das Thema jetzt nicht wieder aufgreifen. Wenn euch das interessiert, dann hört gerne mal in diese KI-Folge rein. Und ich bin der Meinung, es gibt natürlich Bereiche, die sich nicht weglaufen, ne, die nicht weglaufen. Aber ich habe mich mit so vielen Kollegen ausgetauscht, die seit vielen Jahren diesen Job machen. Also ich war zum Beispiel mit meiner Hochzeitsfotografin, die kenne ich schon. Da war ich noch gar keine Fotografin. Die macht das jetzt seit 20 Jahren. Eine unheimlich nette Frau. Und ich habe damals Studiofotos da machen lassen. Und wirklich total klasse. Und wir waren schon mit der Familie da. Kerstin hat unsere Hochzeitsbilder gemacht. Und selbst sie sagt, es ist eingebrochen. Also der Markt ist zurückgegangen. Und sie ist ja nun mal in eigentlich sicheren Bereichen, Familie, Kindergärten, Hochzeiten, wo man immer denkt, naja, da wird ja keine KI kommen. Aber irgendeinen Grund hat es. Meine Theorie, sie arbeitet halt auch ebenso wie ich ein bisschen im kleinpreisigen Bereich, was ja auch durchaus legitim ist, keine 1.000 Euro für ein Shooting zu nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass genau diesen Leuten der Euro oft fehlt. Wenn ich jetzt sehe, was bei uns alles teurer geworden ist und ich habe das Gefühl, ich öffne mein Postfach, man freut sich, man hat 1.000 Euro verdient, dann öffnet man das Postfach und kriegt schon wieder die nächste Rechnung über ein paar hundert Euro. Und dann denkt man sich, okay, wie gewonnen, so zerronnen. Na, die Frage ist nur, wie lange geht das so weiter? Wie lange hole ich genug rein, um meine eigenen Mehrkosten zu decken? Ich habe gestern einen schönen Beitrag dazu gelesen, alleine die Speicherkarten, ne? Ich brauche jetzt zum Beispiel wieder für 1.000 Euro einen neuen Server, weil mein Server ist voll. So, ich habe ja jetzt schon 3 große NAS-Server hier stehen. Ich brauche jetzt den nächsten. Es ist einfach nicht mehr zu machen. Und die Zeit, jetzt gerade mein ganzes Bildarchiv zu sichten, was ich denn jetzt noch effektiv brauche und was nicht, ist nicht vorhanden. Und ich habe trotzdem immer noch ganz viele aus meiner Fotostudiozeit, ganz viele externe Festplatten, die ich eigentlich auch mal auf so einen NAS-Server packen müsste, weil die wahrscheinlich in ein paar Jahren auch nicht mehr funktionieren und auch nicht mehr ansprechbar sind. Und dann Gefahr laufe, ich archiviere wirklich alles, meine ersten Bilder einfach nicht mehr da sind. Und das fände ich total schade, wenn mich mal irgendwer fragt, hast du meine Hochzeitsbilder von 2016 noch? Und ich sagen muss, nee, die habe ich nicht mehr. Also das finde ich halt eben irgendwie total schade. Und die Daten werden ja immer größer. Also die Daten sind ja immens. Jetzt hat sich meine Archivierung geändert. Das heißt, ich habe jetzt aktuell auch noch die ganzen RAW-Daten archiviert neben den JPEGs. Und da muss ich mir jetzt mal ein System überlegen, wann ich die RAWs dann mal rausschmeiße. Weil die habe ich früher auch nicht archiviert, die habe ich früher auch gelöscht. Und ich kann jetzt nicht dauerhaft über Jahre die RAW-Dateien, die Videos, ja auch ein wahnsinniger Posten geworden, RAW-Dateien, Videodateien und die fertigen Dateien alle archivieren, dann gehe ich unter. Also von den RAW-Dateien muss ich mich trennen. Die Zeit fehlt aber aktuell einfach dafür. So, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema, was ja auch mit auf meiner Liste stand. Wenn sich das dann dreht, ne? Also das dreht sich von, ich habe nichts zu tun, ich habe Existenzängste, wie soll es bloß weitergehen, zu, oh wow, ich könnte jetzt viel mehr Aufträge, hatte ich ja letztes Jahr auch, wenn ich jetzt 2 Angestellte hätte, könnte ich viel, 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 viel mehr Geld verdienen, aber wahrscheinlich auch wieder nur so 3-4 Monate und ich laufe Gefahr, hier total abzusaufen und komme nicht mehr nach, kommen wir wieder in den Punkt, wo auch keine Akquise mehr möglich ist. Und nichts, also alles, was nicht gemacht werden muss, bleibt völlig auf der Strecke. Und da rede ich jetzt nicht von Podcast und YouTube, was natürlich auch mal total ärgerlich ist, sondern ich rede halt von den einfachsten Dingen. Also meine Kinder sehen mich viel zu wenig. Ich habe viel zu wenig, wenn ich Zeit habe, mit den Kindern zu verbringen, bin ich permanent gestresst und genervt, weil mich halt im Kopf diese ganzen Sachen plagen, die da noch zu erledigen sind. Das ist ja auch ein Riesenspagat. Mein Mann will Zeit. Mein Mann sagt immer schon, du hast nur noch das Handy in der Hand, was jetzt gerade diesen kommerziellen Projekten geschuldet ist, weil ich mit hunderten Leuten schreibe. Ich erzähle euch da gleich noch was zu. Habe ich ja versprochen. Und man hat die ganze Zeit das Handy in der Hand, weil man so erreichbar sein muss. Man fühlt sich dauernd gestresst. Also mich stresst das, wenn dann jemand fragt, wo bleiben denn meine Bilder? Und man denkt, oh Scheiße, das hätte ich schon lange erledigen müssen. Und das stresst mich dann auch. Man versucht auch einkaufen vergessen, das muss ich noch erledigen, Mist, morgen muss ich was in den Kindergarten bringen, die Kinder müssen mal wieder in die Badewanne und so weiter. Es ist einfach nur, man arbeitet noch irgendwas ab und Sachen wie Haushalt und so bleiben komplett liegen. Also wenn ich euch ein Foto von meiner Waschküche zeige, würdet Amok laufen. Mein Vater läuft regelmäßig Amok, wenn der hier hinkommt und sagt, wie sieht das hier aus? Und dann sage ich, pass auf, ich bin voll berufstätig. Ich arbeite viel mehr als jemand, der einen normalen 40-Stunden-Job hat. Das ist gar nicht vergleichbar. Ich habe aber parallel auch noch 3 Kinder. Und ich mache das nicht, weil ich denke, boah, arbeiten ist geil. Ich liebe meine Arbeit, ja. Und ich finde es auch toll, dass ich arbeiten kann. Aber ich wäre viel glücklicher, wenn ich weniger arbeiten könnte, mehr Geld verdienen würde. Es ist halt immer dieses, ich muss es auch, weil sonst, wenn, dann rollt der Rubel nicht. Also das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Hast du ein Kind, dann kann das sein, dass das so nebenher läuft und dass man dann vielleicht auch nicht so viel Geld verdienen muss. Hast du 3 Kinder, musst du natürlich viel mehr arbeiten, weil es alles viel mehr Geld braucht. Und ja, dafür hast du dann keine Zeit mehr dafür. Das ist alles nicht so einfach. Und das meine ich. Also diese Leichtigkeit, die geht einfach oft verloren. Und das ist der Grund, warum ich jetzt nur noch bis August diese nicht mal mehr 2 Monate abwarte, weil ich meinen Kindern die ganze Zeit sage, Leute, in dem Moment, wo wir mit gepackten Koffern im Auto sitzen, haben wir Urlaub und es wird sich alles nur noch um euch drehen. Es wird kein Nein mehr geben, es wird nur noch ein Ja geben. Wir essen 100 Eis am Tag, wir sind den ganzen Tag am Strand, wir sind im Wasser, wir fahren Fahrrad, wir machen nur gute Dinge. Und dann habe ich auch unfassbar gute Laune und komme richtig runter, weil es ist warm, ich bin happy. Ich muss da ein bisschen die Laune meines Mannes auffangen, der hat immer so Akklimatisierungsschwierigkeiten. Und ja, natürlich geht auch 1000 Sachen schief. Ihr erinnert euch vielleicht an unseren letzten Urlaub. Ich hoffe, dass uns Magen-Darm diesmal nicht verfolgt. Aber ich habe Zeit. Und der letzte Urlaub in Kroatien, der hat mich so was von entspannt, dass ich glaube, dass ich da immer noch ein bisschen von zehre. Und ja, also zwischen all diesem Trubel aus Kindern, unfassbar viel arbeiten, dem Abstrampeln, alle Aufträge irgendwie abzuarbeiten, ohne dass man, also die Liste ist lang und ich bin sehr in Verzug, das muss ich echt sagen. Und ich versuche nur irgendwie abzuarbeiten, wie so eine Katze, die auf einen Berg hochklettern will, auf Kieselsteinen, die die ganze Zeit unter ihren Füßen wegrutschen, so fühle ich mich. Ich komme nie nach oben, man versucht nur einfach nicht abzurutschen. Und ja, dazu kommen halt diese KI-Sorgen, Existenzängste, was passiert in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Wie gefährlich wird das wirklich alles für uns, ne? Und wie überlebe ich das nächste Jahr, wenn ich das jetzt geschafft habe? Und die KI lässt einen auch halt generell viel hinterfragen. Ich habe heute das erste Mal von der Kundin die Frage bekommen, ob das Bild, was sie sich für ein Titelbild ausgesucht haben, KI-generiert ist. Wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, ja bitte, keine KI bei uns im Bildarchiv. Aber so weit ist das schon, dass die Leute das auch gar nicht mehr sehen können. Ja, also jetzt geht wieder die Post ab und ich muss dazu sagen, wenn ich meinen Job nicht so lieben würde und die Menschen, mit denen ich zu tun habe und natürlich auch die vielen Tiere, dann würde ich das nicht überleben. Dieses Arbeitspensum, ich würde diesem Druck nicht standhalten. Also wenn ich das, was ich hier tue, nicht so lieben würde, würde ich das nicht schaffen. Das ist keine Chance. Also für keinen Job der Welt wäre ich bereit, das hier zu tun, außer für den, den ich habe. Und deshalb empfinde ich meine Arbeit halt auch oft nicht. Ich habe einen Druck und natürlich hat man Stress auch, aber ich habe das Gefühl, es ist immer noch alles ein gesunder Stress. Das Einzige, was ich überhaupt nicht mag, sind einfach diese Sorgen und Ängste, die sich so seit letztem Jahr breit machen. Immer wieder Phasen gibt, wo wirklich so wenig zu tun ist, dass einem auch das Vertrauen fehlt, dass sich das wieder ändert. Weil natürlich, mal hat man Glück. Letztes Jahr waren es die Aktionen, dieses Jahr sind vielleicht die kommerziellen Shootings. Aber was ist, wenn das mal nicht passiert? Niemand kann mir das garantieren. Ich habe heute noch auch gelesen hier, Nadine, falls du den Podcast hörst, liebe Grüße an dich, dass eine Kollegin schreibt, ich habe für Juli keine Aufträge. Und dann denke ich mir so, oh krass, also im Sommer hoch, mir ging das andere Monate so, aber man denkt ja immer, im Sommer ist das nicht so. Jetzt macht sie natürlich auch viel Familien, vielleicht ist da einfach Ferienzeit und so. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht geht mir das nächstes Jahr auch so, dass nach einem schlechten Januar, Februar, März, April, Mai auch noch der Juni, Juli, August schlecht läuft. Was mache ich dann? So, ne? Also das meine ich damit. Und ja, und man weiß auch mit diesem ganzen KI-Thema und diesem ganzen Social-Media-Fake überhaupt nicht mehr, was man noch glauben kann und was nicht. Ich bin inzwischen so skeptisch bei vielen Meldungen. Ja, stimmt das jetzt oder ist das jetzt eine Marketingstrategie? Ist das denn jetzt echt oder ist das Fake? Das verunsichert mich total, also sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Und das finde ich eigentlich so schade an der KI, dass es schafft, uns so zu verunsichern in diesen Bereichen. Ja, so, kurze Sache noch dabei. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, dass Fotografen gesucht werden für kommerzielle Shootings, wo ich mir immer denke, warum macht ihr euch denn gar nicht mehr die Mühe, selber zu suchen? Also wie das früher klassisch so war. Man sagt, man braucht ein Bild, einen Fotografen im B2B-Bereich. Und man stellt eine Anfrage. Man lädt vielleicht mal 10 Fotografen ein, lässt sich ein Angebot schicken. Die Möglichkeit wird uns ganz oft genommen, weil eben dann ausgeschrieben wird über Social Media. Wir suchen einen Fotografen und da nehmen wir auch noch die ganze Reichweite mit von den Leuten, die das kommentieren und machen und tun. Und ja, und dann muss man sich quasi erstmal auch so ein bisschen müssen wir Fotografen von unserem hohen Ross runtersteigen, dass wir sagen, okay, es ist wohl jetzt so geworden, dass ich in Social-Media-Gruppen mich bewerben muss auf ein Fotografengesuch, weil der Kunde sich die Arbeit nicht mehr macht, selber zu gucken, was ihm denn gefallen würde. So, und dann erfährt man dann im Endeffekt, dass sie eigentlich nur gegen ein bisschen Werbung jemanden suchen. Und das finde ich extrem krass. Also falls ihr das da draußen hört und ihr in die Versuchung kommt, nicht für Anupief Pupsendeckel Produktbilder zu machen, lasst euch nicht darauf ein. Noch die schönste Referenz. Eure Arbeit ist was wert und eine Firma, die Sachen vertreibt, die haben das Geld. Und wenn sie es nicht haben, dann dürfen sie nicht am Fotografen sparen. Das geht nicht. Das kann nicht sein, dass wir Fotografen Produktbilder im B2B-Bereich kostenlos machen sollen. So, und ich hatte ja jetzt auch, ich weiß nicht, habe ich das vielleicht auch in der letzten Folge erzählt, ich habe mich auch total geärgert. Ich habe ja einen Auftrag über jemanden bekommen, ich mich riesig gefreut habe. Ich habe ein Angebot rausgeschickt, ich habe Models dafür gesucht, gemacht, getan, das Angebot wurde angenommen und dann wurde ich hingehalten und dann hieß es auf einmal April, April, wir haben jemanden, der hat es billiger gemacht. Und eigentlich ist das eine Sauerei. So, und wenn man nicht so viel Angst hätte, sich seinen Ruf zu verderben, würde man eigentlich sagen, passt mal auf, das geht so nicht. Ihr habt einen Auftrag angenommen, dass sich das nach hinten gezogen hat, da war ich super kulant, aber eigentlich war das Thema ja angekündigt, aber ihr habt mich ja nur hingehalten und jetzt müsst ihr Summe XY bezahlen, weil das eigentlich geht das nicht. So, macht man natürlich nicht, aber ist ein Unding, sollte man machen. So, und wie gesagt, also da passt bitte auf, lasst euch nicht mit Werbung abspeisen, weil ich kann euch aus Erfahrung sagen, es bringt überhaupt nichts. Und selbst wenn ihr morgen, keine Ahnung, mit Robbie Williams ein Shooting habt, ja, das wird für euch nicht unbedingt irgendwelche Folgeaufträge erzielen. So, es ist leider so. Ja, kann man nicht mit rechnen. Ist leider wirklich so. So. Das wollte, steht hier auf meiner Liste, genau. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja meine Homepage, meine Nicole Schick Fotografie-Seite aktualisiert. Die ist immer noch nicht fertig. Die Homepage von meinem Mann ist auch immer noch nicht weiter geworden. Ist immer nicht irgendwie weitergekommen in irgendeiner Art und Weise. Jedenfalls meine Homepage. Jetzt habe ich ja die TFP-Shootings gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Im Mai, glaube ich. Ich hänge völlig hinterher. Ich habe keine Zeit, das abzuarbeiten. Ich habe die Bilder alle beim Kunden. Ich glaube, bis auf die Nina, die wartet, glaube ich, immer noch. Ich weiß es gar nicht. Ich habe das alles abgegeben. Die Leute haben sich Bilder ausgesucht, die ich noch bearbeiten muss. Und ich habe kein einziges neues Bild auf meiner Homepage. Und was halt so ätzend ist, weil eigentlich müsste ich jetzt die Zeit unbedingt nutzen, um wieder über den nächsten Winter zu kommen. Ich müsste Flyer machen. Ich müsste Visitenkarten machen. Ich müsste die Werbung, die Homepage auf Vordermann bringen und Flyer verteilen und so weiter. Ich schaff's aber nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Und da muss ich jetzt also auch gucken, dass ich da nicht in den Winterschlaf falle und das gar nicht mehr betreibe, weil ich habe das ja probiert und da kam natürlich, wie ich es erwartet habe, erstmal gar nichts. Wobei ich gedacht habe, vielleicht ist der ein oder andere Kunde, der mich im Tierbereich kennt, der jetzt sagt, oh, mach ich doch mal. Ja, nix. Also mein Muttertags-Aktionsshooting, nix geworden. Meine aktuelle Sommeraktion, die letztes Jahr weggegangen ist wie warme Semmel, nix. Also ich weiß nicht, was los ist, keine Ahnung. Na, also das macht mir auch nach wie vor ein bisschen Angst, weil ich kann mich jetzt nicht auf meine B2B-Kunden verlassen, weil das einfach sein kann, dass die jetzt auch mal 2 Jahre gar keine Bilder brauchen. Na? Und ja, das ist halt hart. So, jetzt haben wir 42 Minuten Gequatsche auf der Uhr und ich bin immer noch nicht bei meinem eigentlichen Thema. Aber ich habe gedacht, ich kann jetzt den Podcast hier nicht beginnen ich erzähle jetzt einfach mal davon, sondern ich möchte euch ja so erstmal ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie es aktuell aussieht. Und jetzt erzähle ich euch so ein kleines bisschen mal über diese B2B-Shootings. Vielleicht machen wir mal einen eigenen Teil dazu, was ich immer sehr schwierig im Vorfeld finde, ist die Kalkulation dieser B2B-Aufträge, weil man halt Kunden hat, die, festere Wünsche haben als andere. Also es gibt halt Kunden, die sagen, ich möchte für mein nächstes Shooting einen Dackel, einen Schäferhund und einen Weimaraner und die müssen dies, das, jenes können. Und ich möchte das und das damit shooten und ihr geht raus und findet das. Der Kunde sagt zu allem super, super, super und alles läuft tutti. So. Es gibt aber auch Aufträge, wo man sagt, okay, die Gesuche sind sehr viel spezieller und dann ändern sich die Wünsche vom Kunden auch nochmal. Oder ihr schickt 10 Vorschläge und davon wird keiner angenommen, weil es vielleicht optisch nicht passt. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Thema, der Kunde ist König und ich verstehe das, dass jeder, also der eine will einfach mehr mitentscheiden und oftmals geht es ja auch um mehrere Mitarbeiter, die sowas machen. Das heißt, als Beispiel, ich habe ja früher viele Kalenderproduktionen gemacht für Firmen, So, und da kann das halt passieren, da sitzt ihr in so einem Beratungsraum mit 10 Leuten und das glaubt ihr gar nicht, wie die sich teilweise streiten, welche 13 Bilder von, weiß ich nicht, einer Auswahl von 40 Bildern dann in den Kalender kommen, weil jeder einen anderen Geschmack hat. Und dann sagt der eine, ich möchte einen Golden Doodle und der nächste sagt, nee, das geht auf gar keinen Fall, das passt farblich nicht zum Produkt oder hin und her. Und mir ist das im Prinzip ja alles total egal. Mir ist immer das Allerwichtigste, dass ich einen Zweibeiner habe, auf den ich mich verlassen kann, dass der mir nicht eine halbe Stunde vorher sagt, April, April, ich komme doch nicht, weil das ist in so einem Produktionsshooting oder Produktshooting natürlich immer eine Katastrophe. Und das Zweite ist, dass ich einen Hund habe, der das Ganze mit ganz viel Freude macht. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Das heißt, dass ich Hunde habe, die nicht da sitzen, nach dem ersten Foto total den Stress haben, dass ich nämlich dann sagen muss, Leute, das funktioniert nicht. Wir machen tun dem Hund gerade gar keinen Gefallen. Ich suche ganz effektiv Hunde, die super gechillt sind und die Bock auf solche Sachen haben. Beziehungsweise, es sagt ja jetzt kein Hund, oh wow, ich lege mich jetzt mal 10 Minuten in dieses Körbchen und mache einen auf Schlafi-Schlafi. Sondern die meisten Hunde, muss man ja schon dann dahin legen und sagen, guck mal schön und hier und da. Und das ist ja auch anstrengend für einen Hund. Und ihr wisst das selbst, genauso wie wir Menschen, hat jeder Hund einen anderen Stresslevel und ich möchte auf keinen Fall, dass da ein Hund im Körbchen liegt, der hechelt bis zum geht nicht mehr, wo ich kein gutes Gefühl habe, wenn ich den fotografiere, weil ich mir nicht sicher bin, ob der das vielleicht macht. Und dann habt ihr auch wiederum Hunde, und das sind ja die, die auch perfekt geeignet sind, die auch hier im Studio, wenn die zu mir kommen, immer wieder auf das Sofa springen und sagen, soll ich ein Pfötchen geben? Krieg ich da ein Leckerchen? Ja, soll ich, mache ich das richtig? Hecheln ist immer so blöd gesagt, weil ein Hund hechelt ja nicht nur, wenn er Stress hat, die keine Stresssymptomatik zeigen, die total entspannt sind, die selbst wenn mit dem Shooting durch sind, immer wieder auf das Sofa gehen, die Spaß haben, sich gemeinsam was zu erarbeiten mit dem Besitzer. Und das sind dann auch Hunde, wo ich sage, für die ist das Bombe, für die ist das, sagen ja auch viele Hundebesitzer, die haben wahnsinnig Spaß dran. Die stehen im Mittelpunkt, die bekommen Leckerchen, es geht alles um sie. Und das sind natürlich in erster Linie die Hunde, die man für so ein Shooting nehmen kann. Ich habe auch schon mal in einer Folge gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich meinen Hund für so ein Shooting anbieten würde. Also ich würde das mit dem Scotty durchaus probieren, wenn keine anderen Hunde anwesend sind, weil das ist im Moment so ein Ding, was bei uns nicht funktioniert. Weil er super reaktiv ist und er schießt von 0 auf 100. Wenn ich aber alleine in der Umgebung mit ihm bin, also wenn ich mache ja alleine Produktfotos auch viel mit ihm hier, ist er mega gechillt und entspannt und hat da total Bock drauf. Also wenn wir ins Studio kommen, sitzt auch sofort auf dem Sofa. Der kennt das. Ich weiß nicht, wie er das kennt, weil so habe ich ihm das eigentlich nie beigebracht. Der weiß genau, ich sitze hier, ich gucke, ich liege und ich kriege meine Leckerchen und deswegen mache ich das jetzt einfach. Also total entspannter Hund. Das würde aber woanders ganz anders aussehen. Ja, und so passiert das dann halt, dass man super schwer kalkulieren kann. Ihr könnt ja für solche Aufträge einen All-In-Preis vergeben, was natürlich für den Kunden am schönsten ist. Das heißt, ihr würdet jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme für einen Shooting-Tag Summe XY und da ist alles drin. Also alles. Produkt, hier Model-Scouting, die Verträge, also Property-Release, Model-Release, falls erforderlich ist, das Briefing für die Kunden, die ganze Vorbereitung, Location-Scouting, das ist alles mit drin, die ganze Vorbereitung, Planung, Ausarbeitung, Kommunikation mit allen Beteiligten, das Shooting und die ganze Postproduktion inklusive aller Nutzungsrechte. So, dann hat man zwar einen riesen Betrag für diesen Tag, aber da ist alles mit drin. Und der Kunde weiß, wenn ich die Frau Schick jetzt 2 Tage buche, ist das und das da drin. So. Und das variiert natürlich auch sehr stark nach Kundengröße. Ne? Also ob ihr jetzt, wie gesagt, für den Hundesalon um die Ecke fotografiert oder ob ihr für ein großes Unternehmen fotografiert, weil so ein bisschen die Kundengröße ja auch entscheidet, wie groß dieser Auftrag ist, wie vollumfänglich die Nutzungsrechte sind, die damit abgewickelt werden und so weiter und so fort. So, wie schwierig diese Modelsuche aber im Vorfeld abläuft, das muss sich ergeben mit dem Kunden, weil wie gesagt, da ist jeder Kunde anders. Rieke jetzt als Beispiel, zum Beispiel mal, die sagt mir, ach, such mir mal irgendwas. Und dann schicke ich ihr ein paar Bilder, sucht die sich was raus und alles ist tutti. Die weiß, dass die Hunde und die Menschen, die ich bestelle, dass man mit denen arbeiten kann und dass sie entspannt sind und dass wir eine gute Zeit haben und alles super läuft. Und das weiß sie einfach. So. Und dann habt ihr natürlich auch schon mal einen Kunden, der sagt, okay, da ist ein großes, eine große Firma involviert mit mehreren Mitarbeitern, die dann vielleicht doch nochmal über zum Beispiel die Kalenderbilder gucken und sagen, ja, tut uns leid, wir müssen das jetzt doch leider alles nochmal neu machen, weil wir haben uns umentschieden. Und da muss man dann halt immer gucken, wie viel ist denn jetzt in der Norm, also wie viel kann ich jetzt noch durchgehen lassen und wann ist der Punkt gekommen, wo ich sage, so Leute, jetzt habe ich aber hier einen dreifachen Aufwand wie üblich, da muss ich jetzt aber was gesondert für berechnen, das kann ich halt alles nicht in diesem Umfang mitmachen. Und wie umfangreich diese Vorbesprechungen sind, wenn man so ein Shooting organisiert, egal ob jetzt mit Maul vor ein paar Wochen, diese Produktsuche, Location-Suche, die zeitliche Planung und so weiter, oder jetzt in Holland, also Holland wird, wie gesagt, das größte Produktfotoshooting, was ich wahrscheinlich jemals hatte, weil es so lang gehen wird, dann könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie krass das ist im Aufwand mit der Kommunikation, mit wie vielen Leuten ihr schreibt. Alleine, wenn ihr so ein Gesuch ausschreibt, wie viele Anfragen kommen, die ihr alle beantworten möchtet, dann haben die Leute Fragen, dann müsst ihr die Fotos an den Kunden schicken, der Kunde gibt ein Feedback dazu, dann kommt vielleicht aber noch ein anderer Hund, der noch jemand anderen dabei hat, wo man dann erstmal sagt, ja, es wird was, dann sagt er, April, es tut mir leid, ihr passt doch nicht ins Gesuch. Es ist ein wahnsinniger Aufwand, da gehen Stunden und Tage drauf. Und das unterschätzt man total. Deswegen machen das viele Fotografen, was ich durchaus nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, ich muss das alles einzeln berechnen. Aber dann hat der Kunde im Vorfeld überhaupt gar keine Transparenz. Also das müsst ihr halt eben auch selber entscheiden. Aber dann ist es natürlich eine viel fairere Sache euch gegenüber, weil ihr könnt zum Beispiel sagen, ich nehme pro Stunde Fotoshooting Summe X, und pro Shooting Vor- und Nachbearbeitung Summe X, also bei mir ist das ein entscheidend anderer Betrag, also Fotoshooting-Honorar ist in der Regel teurer als zum Beispiel die Postproduktion. Das könnt ihr machen, ihr könnt natürlich für alles auch den gleichen Stundensatz nehmen und dann sagt ihr, okay, also pro Stunde vorher, nachher, wie auch immer berechne ich das oder für das Shooting berechne ich das. Und pro Nutzungsrecht oder Bildbearbeitung berechne ich das. Ich denke, dass der Fotograf sich im Endeffekt besser steht. Ihr könnt euch das auch, könnt auch ChatGPT da zu Hilfe nehmen. Übrigens nur mal so. Verlasst euch aber nicht darauf, weil die Zahlen, die der immer so ausspuckt, sind auch nicht immer unbedingt marktüblich. Denkt aber daran, dass ihr wirklich sagt, wo ihr seid und wie viel Erfahrung ihr auch mitbringt. Und dass er euch Limits gibt. Also, was nimmt ein Kleiderfotograf, was nimmt jemand mit Berufserfahrung, was nimmt ein Profifotograf, damit man immer so ein Budget hat, was dann seid ihr immer realistischer in diesen Bereichen drin. Und jetzt habe ich überhaupt nicht geguckt, ob meine Schwiegermutter mein Kind abholt, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Also das könnt ihr schon machen, dass ihr da ChatGPT vielleicht über euer Angebot nochmal drüber gucken lasst, dass ihr nicht, sage ich mal, 300 Euro berechnet und der Kunde eigentlich 3000 Euro bezahlen müsste, weil das ist halt immer dumm. Und es ist immer für euch auch die Frage, dass ihr euch nicht unter Wert verkauft, ne? Aber dass ihr halt auch müsst ein bisschen pokern, weil die Preise halt auch nicht mehr so sind wie vor ein paar Jahren. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig und da tue auch ich mich, auch mit der Bildagentur, immer noch schwer, weil ich oft nicht weiß, was soll ich denn da jetzt berechnen. So. Ein bisschen habe ich jetzt schon den Faden verloren, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, jetzt haben mir zwei oder drei Leute geschrieben, ja, du hast halt dein Herz immer auf der Zunge und das ist nicht immer unbedingt gut, wenn man dann Herz und Zunge involviert hat, aber nicht, nicht den Kopf dazwischen einschaltet. Das heißt, das ist natürlich euch überlassen. Der Kunde hat nur keine Transparenz, weil ein Kunde wird gar nicht wissen, ja, wie viel Zeit braucht die denn vorher und nachher. Und auch wenn es für euch eine schönere Sache ist, ich wäre immer, wenn ich Kunde wäre, ein Freund von einem Gesamtpreis. Dass ich weiß, okay, das ist mein Preis, eventuell kostet das und das dann noch oben auf. Also eine Option ist ja zu sagen, ich gebe einen All-In-Preis, limitiere das Ganze aber zum Beispiel auf 10 Bilder, die bearbeitet sind mit Bildrechten und jedes weitere kostet XY. Und ich mache das auch tatsächlich bei vielen Kunden anders. Also ich habe einen festen Tagessatz, der sich natürlich so ein bisschen an dem orientiert, ein bisschen nach der Kundengröße richtet und nach dem Umfang der Nutzungsrechte. Und der ist auch inzwischen angestiegen im Laufe der Jahre, weil er sonst einfach auch nicht mehr das abbilden würde, was so alles mit Erfahrung und Inflation, Pipapo, alles so dahinter steckt. Ist ja alles auch teurer geworden. Aber ich habe alle Modelle. Also ich habe sowohl Modelle, die, wie ich jetzt gerade gesagt habe, im All-In-Preis. Ich habe aber, wo ich dann auch schon mal daneben liege, weil ich sage, scheiße, der Aufwand war jetzt aber viel höher, als ich das so kalkuliert habe. Eigentlich hätte das teurer werden müssen. Da ist dann immer ganz wichtig, dass ihr rechtzeitig mit dem Kunden korrespondiert. An dem Punkt am besten, wo ihr sagt, pass mal auf, ich kann das machen, weitermachen. Aber jetzt ist der Punkt, wo ich dir sagen muss, das ist nicht mehr der normale Umfang, das wird einen Aufpreis geben. Ist immer sehr unschön, man hat immer Angst, dass der Kunde sagt, ja wie, wo, was, die diskutiert hier sofort über Preise, aber man kann das nett formulieren. Ist besser, als wenn ihr nachher die Rechnung teurer macht, als es abgesprochen war oder ihr den totalen Groll hegt, weil ihr dreimal so lange gebraucht habt, wie ihr das angenommen habt. Eine Möglichkeit ist natürlich auch immer zu sagen, okay, ich beiß einmal die Zähne zusammen, macht die Rechnung fertig, wie es abgesprochen war, schreibt dann aber den Zusatz, und das solltet ihr immer machen, immer da reinschreiben, ich habe jetzt das und das mehr gemacht, als es verabredet war, ich berechne das aber nicht oder ich berechne das nur mit so und so viel Prozent. Beim nächsten Mal wird da vielleicht ein Aufpreis fällig oder ne, bitte berücksichtige, entweder wir müssen das anders machen oder wir müssen da nochmal drüber sprechen, die Preise ein bisschen anpassen oder so. Deswegen mache ich inzwischen oft so Testshootings mit Neukunden, wo man sich so ein bisschen, bezahlte Testshootings, wo man sich so ein bisschen kennenlernt, wo man schon ein Gefühl dafür bekommt, wie anspruchsvoll ist der Kunde, kriege ich das in meinem normalen Aufwand mit oder muss ich da mehr Zeit einplanen? Und dann kann man auch in diese Angebote reinschreiben, gemäß Testshooting, ne? Umfang gemäß Testshooting. Und ist alles eine super schwierige Sache und ich glaube, da kann euch auch keiner den perfekten Weg zeigen. Es kommt immer darauf an, auch mit wem der Kunde vielleicht vorher zusammengearbeitet hat, was er so gewöhnt ist und Also ich tue mich da auch manchmal schwer, falls euch das tröstet und Jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen, also diese Vorbearbeitung ist unglaublich anstrengend und Also ich bin so, wenn ich weiß, ich habe jetzt so ein Shooting, dann will man das auch alles irgendwann einfach geregelt haben. Man möchte irgendwann einen Haken darunter setzen und sich um zum Beispiel technische Dinge kümmern. Also dass man dann nicht einen Tag vorher noch überlegt, mit dem Model zu schreiben, hin und her, sondern man möchte das einfach alles fest haben. Und bei dem Produktshooting jetzt ist es halt zum Beispiel so in Holland, dass meine Kundin am Anfang, wir noch nicht so genau wussten, machen wir einen Tag, machen wir zwei Tage, kommen überhaupt Leute nach Domburg und shooten da mit uns, weil das war ja auch eine Frage, hier Models zu finden, ist ja eine Sache, aber finden wir in Holland Models, die da hinkommen und das mit uns machen? Wir mussten Genehmigungen einholen, wir haben ganz viel im Vorfeld organisieren müssen, also der vorherige Aufwand, der war immens. Dann hatte die Kunde eine ganz andere Vorstellung als ich, weil ich habe gedacht, wir machen das so wie üblich, wir ballern da rum bis zum geht nicht mehr, also möglichst viel, so bin ich das ja auch oft gewöhnt zu arbeiten. Also bei Produktbildern ist es ja meist so, ihr baut 3 Stunden ein Set auf, es werden 5, 6, 7, 10 Bilder gemacht. Und das war's. Und dann wird das Set umgebaut. Und dann hat man am Ende des Tages, sage ich mal, die 20 Katalogbilder, die man braucht. Perfekt. Perfekt ausgelichtet, keine Falte irgendwo. Das ist ja nicht, was ich mache, sondern ich mache meistens die Moodbilder, das heißt diese Stimmungsbilder mit Tieren. Und da geht es mehr auch so auf Masse. Also möglichst viele Fotos und Videos an einem Tag, die gar nicht immer High-End bearbeitet, sondern oft nur grundoptimiert sind. damit der Kunde möglichst viel Bildmaterial hat, die er für alle Zwecke weiter nutzen kann. Bei den meisten Kunden, die so im Bereich wie jetzt Laboni liegen, die packen die dann alle in eine Datenplattform, wo alle Kunden, die die Sachen verkaufen, also die Firmen, die Weiterverkäufer quasi, dürfen sich aus diesen Fotos bedienen. Und da geht es halt oft darum, einfach ganz viele verschiedene Bilder zu haben. Also nicht das eine perfekte, sondern eben ganz viele Moodbilder. Und da darf dann auch mal was nicht perfekt sein. Der Kunde geht sogar oftmals eher auf diese authentischen Bilder als auf diese Sachen. Und dann ist es halt oft so, dass man sagt, okay, wir arbeiten mit 2, 3 Hunden, die sich kennen, ne, und aus einem Haushalt zum Beispiel in einem Fenster von 2 Stunden. Und das reicht vollkommen mit vielen Pausen. Die Hunde werden abgewechselt und so. Man hat auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, der Hund, der fühlt sich nicht wohl, den nehmen wir komplett raus. Das ist Tierwohl wirklich immer an alleroberster Stelle steht. Und ich sage auch immer den Tierbesitzern, wenn ich und mein Kunde das hier gerade übertreiben, weil wir der Meinung sind, wir gucken zu viel auf die Produkte und das perfekte Licht und du aber der Meinung bist, der Hund braucht jetzt mal eine Pause, sag das bitte. Sag das. Keiner ist dir böse. Du kennst deinen Hund am besten. Vielleicht siehst du Stresszeichen, die wir noch gar nicht erkennen. Also holt den Kunden da ruhig immer mit ins Boot. Das könnt ihr natürlich bei jeder Art von Shooting machen, dass die sich trauen, was zu sagen. Und aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn diese Emotion nachher bleibt. Ich war bei der Nicole Schick oder ich war bei der Firma XY und jemand hat geshootet, weil das bleibt negativ für euch und auch für den Kunden zurück, weil nur im Gepäck bleibt oder im Kopf bleibt, das Shooting war Stress. Das Shooting, der Hund hat sich nicht wohl gefühlt, das war nicht gut, ist über die Uhr gearbeitet worden. Das dürft ihr auch mit dem Druck der Produktion oder der Produktshootings niemals aus dem Auge verlieren. Das ist wirklich das Allerwichtigste. So. Es tut mir leid, ich galoppiere hier durch, wieder ohne Punkt und Komma. Also wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, Hut ab. Also das ist tatsächlich so eine Sache, wo man ein bisschen gucken muss, dass da alle Beteiligten noch eben positiv gestimmt sind. Und das ist eure Aufgabe als Fotograf natürlich. So, und jetzt wollte ich aber noch sagen, also wir hatten völlig falsche Erwartungen. Ich habe gedacht, wir machen jetzt quasi 2 Tage Moodbilder, möglichst viel. Und meine Kundin hatte aber eine ganz andere Vorstellung, die Rike, was ich sehr toll finde. Wir shooten nämlich tatsächlich dieses Mal weniger Hunde, dafür wesentlich länger und an vielen verschiedenen Locations. Also dann sind Pausen sowieso gegeben und erarbeiten quasi, machen so eine Mischung. Wir geben mehr Zeit in das perfekte Composing und Setting und dafür im Umkehrschluss gibt es die Möglichkeit zu sagen, wir machen weniger Bilder, aber ein bisschen perfekter. Wir werden mehr Zeit in Setaufbau stellen und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt habe ich auch gesagt, was ich schon super lange haben wollte, ist ein Porti. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber in dem Fall habe ich dann gesagt, brauchen wir das unbedingt. Weil meine Produktbilder sind ja meistens eben nicht so perfekt, sondern ne, einfach, also nicht 3 Stunden ausgeleuchtet. Aber ich habe gesagt, ich brauche jetzt ein Porti. Weil wenn wir Produktbilder draußen machen, gerade den ganzen Tag über auch mal am Strand oder so und wir die Lichtverhältnisse nicht so kennen, habe ich gesagt, ich möchte, um ein Lichtsetting von hinten zu setzen, was man bei professionellen Produktbildern halt eigentlich immer macht, ne, zu sagen, ich nehme mehr Technik mit. Also die dieser Porti ermöglicht mir halt, den Blitz extern zu nutzen. Ist natürlich im Aufbau ein wahnsinniger Aufwand, weil ich muss immer ein Stativ, eine Blitzleuchte, einen Lichtformer und noch diesen krassen Porti mit Akku und allem Pipapo durch die Gegend schleppen. Und der wird natürlich auch keine 1000 Blitze machen, sondern vielleicht 200-300. Aber es gibt mir die Möglichkeit, meine Produktbilder wesentlich professioneller zu machen und stimmungsvoller zu machen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wie viel Spaß solche Aufträge machen, weil ich mich natürlich kreativ völlig entfalten kann. Noch dazu hat Rike diesmal einen, also mit KI, einen Plan entworfen, der mir dann quasi zwar viel Spielraum wegnimmt, aber ich mit Hilfe dieser KI, ich hasse die KI und nutze sie trotzdem, ich weiß, aber die KI gibt uns halt Ideen und Vorgaben vor, wie man das stimmungsvoll aufbauen kann. Und für mich ist das total spannend, weil ich so ja noch nie gearbeitet habe. Ich muss die Motive ja immer selber ausarbeiten und das kann mal gut gehen und mal eben auch nicht. Und ich habe jetzt quasi perfektes Wetter, perfekte Kulissen. Also die Kulissen sind ein Traum, die wir uns ausgesucht haben. Ich kann Produktbilder generieren, die wahrscheinlich unfassbar cool aussehen. Also für mich auch ganz, ganz viel neue Bereiche sind. Spannende neue Bereiche. Ich habe eine Frau an meiner Seite mit der Rieke, die genauso bekloppt und workaholic veranlagt ist wie ich. Ich bin mal gespannt, wer zuerst in die Knie geht an dem Wochenende. Und mega geile Hunde. Und die Leute, die kommen, die kenne ich eigentlich fast alle. Die haben alle so viel Bock da drauf und die Hunde sind genial. Und also wirklich, ich freue mich so unendlich auf dieses Wochenende. Und wenn jetzt irgendwas in die Hose geht, werde ich wahrscheinlich todtraurig sein, weil ich glaube, wir fangen Samstag, Sonntag, Montag. Freitag machen wir Location Scouting und schon so ein paar Produktbilder. Aber wir werden Samstag, Sonntag, Montag von Sonnenauf bis Sonnenuntergang quasi shooten. Und das wird der Hammer. Also ich muss mal gucken, ob ich mittags irgendwie 4 Stunden zum Schlafen komme. Sonnenaufgang ist auch total übertrieben. Wir werden um 7 oder 7:30 anfangen. Aber was natürlich ein wahnsinniger logistischer Aufwand ist, zu sagen, okay, wir müssen vorher ins Auto die ganzen Produkte packen, die wir fotografieren wollen. Und wir sind ja nicht mit dem Bus da unterwegs. Also das wird richtig heftig und es wird unfassbar cool. Und Rieke hat mich dann eingeladen, zu sagen, komm, wir bleiben danach noch 2 Tage hier und machen uns eine gute Zeit. Und ich habe gesagt, das ist total lieb, aber ich habe halt 3 kleine Kinder und mir blutet schon das Herz, dass ich irgendwie 3 Nächte nicht zu Hause bin, vielleicht auch 4. Dass ich meinem Mann das alles hier so übergebe, weil für den wird das Harakiri. Der war noch nie mit allen 3 Kindern so lange alleine. Meine Mutter ist ja immer hierher gekommen, wenn ich über Nacht weg war, aber das ist natürlich für meinen Mann dann auch immer ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn die Kinder und meine Mutter hier sind, was ich auch verstehe. Ne? Das heißt, meine Mutter nimmt diesmal nur den Hund. Da bin ich ihr unendlich dankbar für. Der Scotty hat eine geile Zeit bei ihr. Und ja, mein Vater kommt mit. Und mein Mann hat dann hoffentlich mit Hilfe meiner Schwiegermutter die Kinder hier. Und ja, wir werden es hoffentlich alle überleben. Ja. Also jetzt habt ihr so ein bisschen was gehört. Und ich hoffe, dass ich euch viel mitnehmen kann. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht auf YouTube mal live gehe bei so einem Produktshooting. Aber ich traue mich, also live bin ich immer noch so ein bisschen, kennt ihr das? Habe ich immer noch so ein bisschen Angst. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht wovor. Aber ich habe irgendwie immer Angst, dass mir irgendwas durch die Lappen geht. Keine Ahnung. Dann an der Stelle nochmal der Hinweis. Guckt bitte gerne mal guckt bitte mal in unseren YouTube-Kanal. Wir haben das Image-Video von Tanja ist online, das Richtige, nicht das Unseriöse. Wir haben eine Kamera vorgestellt, die ZF. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt habe. Wir haben mit unserer Portfolio-Review-Serie angefangen. Und wir haben ganz viele Sachen so halb fertig, aber noch nicht so richtig aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten abgeschlossen. Also da kommen die nächste Zeit noch sehr, sehr viel. Und vielleicht kann ich auch aus Holland ein bisschen was mitnehmen, so einen kleinen Rundblick. Ich habe das ganz oft vor, das kennt ihr bestimmt, zu sagen, boah krass, ich packe jetzt eine GoPro ein und drück meinem Vater die Kamera in die Hand und der soll ganz viel filmen. Und dann ist es so stressig und man muss an so viele Sachen denken, dass man das dann doch wieder vergisst. Ja, aber warten wir mal ab, was kommt. Das aber schon mal für euch zur Info und guckt bitte mal in den YouTube-Kanal und ansonsten noch eine private Empfehlung. Falls ihr so wie ich mal in Haus des Geldes geschaut habt in die Serie, also privater Tipp, und nach ein paar Folgen gesagt habt, boah, nee, ne, das geht nicht. Ich habe nämlich jetzt die Tage Berlin und die Frau mit dem Hermelin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geguckt, ohne zu wissen, dass das einen Vorteil hat, den ich natürlich nicht geguckt habe und dass es quasi die Vorgeschichte zu Haus des Geldes ist. Ja, und die mir so gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, komm jetzt, bevor du dir jetzt den Vorgänger anguckst, guckst du dir erstmal Haus des Geldes an, weil das wohl die richtige Reihenfolge zum Gucken ist. Und ich habe dann gedacht, lässt es einfach so beim Arbeiten nebenher laufen. Es ist so unfassbar spannend, wenn man sich durch die ersten Teile durchgequält hat, weil die haben mir wirklich nicht gefallen. Und wir haben es damals dann ausgemacht, obwohl unsere guten Freunde uns diese Serie als unfassbar geilste Serie der Welt empfohlen haben. Wir haben sie dann ausgemacht und ich habe jetzt mit angefangen und ich bin jetzt im letzten Teil und ich weiß nicht, also das macht mich fertig. Das ist so cool. Man kann es nebenher gucken, ist überhaupt kein Problem. Und es gibt aber immer wieder Sachen, wo ich denke, okay, das muss ich mir nochmal angucken oder ich habe mitgefiebert. Es war teilweise so spannend, dass ich nicht ausmachen konnte. Und es war auch so, dass ich schon ein paar Mal mitgeweint habe und ich fühle das so total mit. Es ist so ultra spannend. Also falls ihr sie noch nicht gesehen habt oder sagt, ihr habt mal reingeguckt und sie war nicht gut, dann gebt dieser Serie gerne noch eine Chance. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich bin auf jeden Fall ganz im Haus des Geldes Fan im Moment. Und werde jetzt natürlich mir dann auch noch den ersten Teil, der dann gedreht wurde, aber nach Haus des Geldes angucken. Das ist irgendwas hier mit diesem Berlin und irgendwas in Paris, keine Ahnung. Ihr seid wahrscheinlich besser im Bilder als ich. Und so, an der Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wünsche mir ganz viel Glück für Holland, dass alles gut geht. Und ich melde mich dann auf jeden Fall, sobald ich wieder Zeit finde, ganz schnell. Und vielleicht habt ihr ja auch Interesse an so einem kleinen Bericht dann über Holland, wie das so abgelaufen ist, was sich anderes entwickelt hat. Und ja, könnt ihr mal ein paar Infos mir dalassen, was ihr vielleicht noch hören wollt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.